Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Utz Dräger.
Ganz herzlich willkommen. Wenn Sie sich an Ihre Kindheit zurückerinnern, als wie präsent haben Sie Ihren eigenen Vater im Familienalltag erlebt? Heute geht es um Väter, genauer gesagt geht es um abwesende, verschwindende Väter. Es ist vielleicht eine rein subjektive Beobachtung, aber das scheint gar nicht so selten zu sein, dass der Vater auf die ein oder andere Art und Weise abwesend war. Ich kenne es aus dem persönlichen Umfeld, so einige Geschichten und meine heutigen Gäste auch, ihre eigenen zum Beispiel. Daraus ist sogar ein Podcast entstanden. Hallo Felicitas, hallo Konrad, herzlich willkommen bei Plus Eins.
Hallo.
Ja, hallo.
Goodbye Stranger, wie wir uns von unseren Vätern verabschieden. So heißt der Podcast von Felicitas Stillecke und Konrad Rodenberg. Man muss euren Podcast nicht gehört haben, um heute mitzukommen. Wenn wir uns darauf beziehen, dann erklären wir das ein bisschen. Wird es aber schon auch darum gehen. Und ich habe gleich vorneweg eine Frage, die eine Rolle spielt. Habt ihr tatsächlich ein Tattoo des Billigbestatters auf euren Körpern? Tatsächlich?
Ja.
Eine Hand,
das musst du jetzt
über
verifizieren.
Der Erde...
Hier.
Ah, beide auf
Erde.
Den Arm.
Das
Hand,
so, du deutest es direkt.
Ja, Hand über Grund lässt was fallen sich. Das ist das.
Schlitz. Geld wird in Schlitz geworfen.
Ach, Geld wird in. Das ist das Symbol des Billigbestatters?
So deute ich es.
Durchaus mehrdeutig, glaube ich. Es kann so ein bisschen der Spardosenschlitz sein, weil man spart ja Geld. Und zum anderen ist es, finde ich, aber auch durchaus so eine Öffnung in der Erde, die vielleicht auch grabähnlich sein könnte.
Okay, das habt ihr sehr präsent auf euren Unterarmen, muss man sagen. Billigbestatter organisierte die Beerdigung deines Vaters Konrad. Da sprechen wir noch drüber. Wie kam es bei euch überhaupt, dass ihr euch intensiv mit euren Vätern auseinandergesetzt habt? Jetzt für diesen Podcast auch.
Oh, wie kam das? Ich glaube, das ist irgendwie wie so ein Thema gewesen, was wir in einem anderen Zusammenhang, wir kommen beide aus dem Theaterumfeld und hatten so ein anderes Projekt, wo das so mal aufgetaucht ist. Und dann haben wir quasi eigentlich, da ging es eher um einfach allgemein um Väter der Generation. Und dann haben wir beide gemerkt, dass wir so eine Väterlücke eigentlich haben, dass das eigentlich unsere Gemeinsamkeit ist. Und aus dem Gespräch ist dann eigentlich so eine gemeinsame Untersuchung geworden.
Euch betrifft das mit dem verschwindenden, den abwesenden Vater unterschiedlich? Konrad, kannst du vielleicht mal kurz umreißen, nur inwiefern?
Genau. Also mein Vater ist nach der Trennung und Scheidung meiner Eltern einfach wirklich so weg vom Fenster gewesen und hat die ganze Zeit auch weiterhin in Berlin gelebt, aber ja, war halt irgendwie nicht so da. Und irgendwie war es am Anfang noch so Anrufe zum Geburtstag, aber die waren dann auch irgendwie weg. Und das Interessante dabei ist natürlich, es gibt dann irgendwie so eine Erzählung in so der Familie, warum das vielleicht so ist. Und ja, der hat dann irgendwie so keine Lust oder kein Interesse. Schade. Und dann habe ich das auch nicht, habe ich mir ganz, ganz lange so gesagt. Aber was dann eigentlich dahinter steckte, das war irgendwie immer ganz schwer nur zu ergründen. Und das habe ich erst angefangen, mich zu fragen, als er dann gestorben ist. Ende 2011, 12, ich komme durcheinander.
Da haken wir auf jeden Fall noch ein. Du bist ja da auch ein bisschen auf Spurensuche gegangen. Und ja. Felicitas, dein Vater war eigentlich lange da, ist es auch immer noch, aber war beruflich häufig sehr abwesend.
Genau, ich glaube, mein Vater ist so ein klassischer Workaholic, so der 80er, 90er Generation im Ruhrgebiet als Diplom-Ingenieur gewesen. Und dann habe ich mich länger quasi so in der Pubertät nicht so richtig mit ihm auseinandergesetzt. Also da wäre vielleicht eine Abwesenheit meinerseits. Und seit 12 Jahren ungefähr leidet mein Vater an Demenz. Und dann ist sozusagen so, jetzt ist er viel zu Hause und viel da, aber gleichzeitig halt auch nicht. Das ist sozusagen mein Verschwindevater.
Mhm. Auf beide gehen wir noch intensiver ein. Vielleicht noch ganz kurz zu euch. Ihr seid Kulturschaffende. Konrad, du bist Dozent an der UdK, Universität der Künste hier in Berlin. Musiker aus Berlin. Felicitas, du freie Dramaturgin und Kuratorin gebürtig im Ruhrgebiet auf Schalke. Kann man sagen.
Das musst du sogar sagen.
Ja, genau. wurde ich vorher zu verpflichtet. Und lebst jetzt aber hier in Berlin.
Genau.
Und wenn man den Podcast hört, dann bekommt man den Eindruck, ihr beide kennt euch seit 45 Jahren. Nicht so lange, aber seit den 80ern. Ist aber gar nicht so. Ihr kennt euch relativ kurz erst, ne?
Ja, aber es ist schön, dass du das so beobachtest, weil so fühlt es sich auch an. Und ich glaube, das ist auch irgendwie so ein bisschen das, was für mich auf jeden Fall an dem Projekt dann so rausgekommen ist, dass man sich, glaube ich, vielleicht über diese Väterlücke so in seiner Kindheit kennenlernt. Und dadurch fühlt sich das vielleicht beim Hören so an, als kennen wir uns, seitdem wir 9 sind oder so.
Was war denn euer Bild eines idealen Vaters als Kinder? Könnt ihr euch daran erinnern? Kinder der 80er Jahre?
Puh.
Oder gab es das nicht? War das euer Papa?
Nee, das war ja irgendwie nicht. Und ich glaube, wir haben uns das ja ganz lange gefragt. was für Väter oder Männerbilder eigentlich uns irgendwie so, wir sind ja sehr fernsehlastig sozialisiert und haben uns dann halt gefragt, so, ah, der lila Launebär oder der Militermann oder also diese ganzen Referenzen, die so als Männer, als Väter, aber auch eher so nicht wirklich in der ersten Reihe stehend. James Bond und so, was wäre denn, wenn das so fällt? Das waren die einzigen Männer, die irgendwie viel...
Papa Schlumpf. Der hat aber nicht, glaube ich, mit Kindern viel gemacht.
Nee.
Und aber ihr spielt dieses Spiel in dem Podcast auch. Wie viel Prozent von Thomas Selleck alias Magnum steckt in meinem Vater oder Otto Walkes oder eben, you name it, Darth Vader aus Krieg der Sterne? Mhm. Könnt ihr vielleicht eine Kurzbeschreibung eurer Väter geben? Bei dir, Felicitas?
Also mein Vater ist ganz klar irgendwie so eine Mischung aus Horst Schimanski, Jürgen von der Lippe.
Und viel Schnäuzer höre ich da.
Ja, ja, Schnäuzer ist auch so ein bisschen bäriger, ein bisschen prollig, ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber schon auch so eine Ruhrgebietsschnauze.
Kumpelig.
Kumpelig, lässt sich nicht alles gefallen. Allein Einzelgänger auf jeden Fall. Und ein bisschen James Bond einfach, weil er so ein riesen James Bond-Fan war.
Ich glaube, mein Vater, als wir dieses Spiel gespielt haben, ist ja aufgefallen, dass erst, glaube ich, waren 60%, wie heißt er hier?
Rudi Völler.
Rudi Völler, vielen Dank.
Nur einen Rudi Völler.
Also erst waren 60% Rudi Völler, das habe ich dann nochmal zu 70 oder mehr Prozent, glaube ich, gemacht.
Warum?
Weil irgendwie das schon so ein Volltreffer war, also weil auch da der Schnäuzer sehr präsent und irgendwie dieses Rudi Völler, der, glaube ich, so eher in seinen Schnauzbart da auch Sachen so reinmurmelt, das war auch so ein bisschen mein Vater, immer so... tiefe Stimme, so ein bisschen Sachen eher so vernuschelt und eigentlich gar nicht so viel klar und deutlich von sich gegeben hat er meistens, würde ich so sagen.
Eure beiden Väter sind intensive Kaffeetrinker, so werden sie vorgestellt. Deiner sogar, Felicitas, an einer besorgniserregenden Kante, 17 Tassen am Tag wurde geschildert. Aber für dich als Kind ist dieser Duft des Kaffees auch der Duft des Verschwindens. Mhm. Warum?
Weil mein Vater sich immer ein Käffchen gekocht hat, um dann im Raum nebenan zu verschwinden und am Windows-Rechner solitär zu zocken, stundenlang. Also eben, er war halt zu Hause, aber in dem Zuhause-Sein gab es eigentlich auch schon kein richtiges Anwesensein. Oder irgendwie so die Abwesenheit war die Anwesenheit meines Vaters, so ein bisschen.
Mhm. Und bei dir, Konrad, ist dieses Verschwinden eher an einem Geräusch festgemacht, hast du rausgefunden?
Ja, genau. Also im Haus, in der Wohnung meiner Eltern, also auch jetzt noch, ist es so, dass da so eine Tür ist, die immer so ein Knarzen von sich gibt. Und es ist auch unverändert, habe ich auch analysiert. Und ja, das ist sehr besetzt mit so einer Zeit, in der mein Vater immer so geisterhaft anwesend war, weil eigentlich die Trennung schon im Gange war und er tatsächlich so seine Abende und Feierabende eher so in einer Kneipe, die wir dann auch im Rahmen des Projekts besucht haben, verbracht hat. Und dann ist er irgendwie nach Hause gekommen, als ich schon im Bett lag, und dieses Geräusch war immer so ein Signal von, er ist irgendwie da, und wir sind uns aber eigentlich in dieser Zeit nie so richtig begegnet, was immer sehr eigenartig war.
Mhm. Felicitas, wenn wir über deinen Vater reden, du hast schon gesagt, der war ganz intensiv im Bergbau tätig, irgendwann kam die Demenz, dann ist er so mit ungefähr 50 raus aus dem Job und war dann halt viel zu Hause. Du hast gesagt, er war zu Hause, aber er war auch gleichzeitig nicht da, das war seine Anwesenheit. Wie hast du dir das denn erklärt? Also ich meine, war das von seiner Seite aus eher Desinteresse oder Ratlosigkeit? Was mache ich denn jetzt hier?
Also ich glaube, die Chronologie ist ein bisschen anders und die baue ich mir jetzt wie folgt zusammen. Mein Vater war absoluter Workaholic und war deswegen wenig quasi anwesend, weil er einfach super viel gearbeitet hat und auch so diese Familienerziehung und dieses ganze Familienleben, Austausch über Sachen reden, das lag in der Hand meiner Mutter. Das war so eine ganz klare Rollentrennung und auch zwischen den beiden so ein Deal. So, ich kümmere mich um die Kinder, du machst mal am Wochenende, gehst einmal mit denen schwimmen, das reicht. Und dann ist mein Vater in Frühruhestand gekommen. Also das ist noch vor der Demenz. Also eigentlich hat derjenige, der nur gearbeitet hat sein ganzes Leben oder sich über die Arbeit identifiziert hat, über den Strukturwandel, ne, man hat im Ruhrgebiet diese ganzen Zechen alle langsam geschlossen, hat dann aber jemanden mit 4 Kindern jetzt nicht sofort entlassen, weil der ja auch so speziell einfach nur fürs Ruhrgebiet ausgebildet oder für die Ruhrkohle ausgebildet war, hat man ihn also, was ja super ist, in Frührente geschickt, aber es war halt null begleitet, null irgendwie gecoacht oder irgendwie psychologisch vielleicht auch ein bisschen so, du fällst ja in ein Riesenloch. Er hatte ja einfach gar keine Aufgabe und war dann gefangen eigentlich in einem Haushalt, wo er überhaupt gar kein Mitspracherecht hatte, bislang überhaupt nichts zu sagen hatte. Und jetzt waren da halt so pubertierende Kinder, die irgendwie Abi machen und sagen, kannst mich mal irgendwie zur Party fahren. Das waren unsere Encounters. Und aus diesem eigentlich nichts mehr wert sein, nicht wirklich wissen, wo man hingehört, ist so ein, oder diese Identitätskrise ist eigentlich eine Art Depression geworden und die kann man dann nicht mehr erkennen, wann, das ist sehr häufig beim Anfang von Demenz, will er nicht mehr wissen oder weiß er es nicht mehr, vergisst man, um zu vergessen und dann wird das, irgendwann ist das so ein schleichender Übergang. Mhm. Und dann, also ich bin halt, ne, so klassisch dann irgendwie nach dem Abi sofort weggezogen und dann habe ich den ganz lange überhaupt gar nicht mehr mitgeschnitten. Also bestimmt war der zu Hause irgendwie anwesend, aber für mich nicht.
Mhm. Ihr habt euch ja so ein bisschen verpasst, kann man auch sagen. Mhm. Und du bist auf Spurensuche gegangen, insofern, als dass du dir zum Beispiel das Musical Starlight Express angeschaut hast, wo du dreimal mit ihm zusammen drin warst. Du warst mit ihm an seinem alten Arbeitsplatz unter Tage unterwegs, um einfach mal zu gucken, okay, passiert da was mit ihm? Was kannst du da connecten? Was erinnert er? Da kam aber ganz wenig in seiner Erinnerung, in seiner Emotion auch einfach, was dich ja ein bisschen ratlos hinterlassen hat. Und dann bist du aber tatsächlich mal zum Fußball auf Schalke gegangen.
Sobald wir das Stadion betreten und in das tobende Meer an Menschen in Blau und Weiß blicken, hat mein Vater sofort Pipi in den Augen. Da ist er, der Vater meiner Kindheit. Er singt und klatscht, es sprudelt nur so aus ihm heraus. So habe ich ihn ewig nicht gesehen.
Ärgert sich da und da, macht der Fehlpass und plötzlich kommt einer, macht den langen Pass und dann einer macht den rein. Ja, keiner dann, denkt mehr an den scheiß Pass vorher. Ne?
Ach so. Na, das ist vergessen. Ich habe hier einfach gar keine Ahnung von Fußball.
Ja, haben wir alle nicht.
Ich wollte gerade sagen, du eigentlich auch nicht. Aber das gefällt dir, diese Stimmung und die Leute und dass die alle so. Okay, das ist die erste Torchance. Halt, stopp. Noch einmal zur Erinnerung. Mein Vater unter Tage klang so. Und hier nochmal zum Vergleich. Mein Vater auf Schalke.
Ihr verbringt da einen unvergesslichen Tag, wie du es nennst, aber eben genau das passiert. Er vergisst ihn und das macht dir schwer zu schaffen.
Ja, ist irgendwie eigentlich voll dumm, weil man macht ein ganzes Projekt mit dem Anfang zu sagen, mein Vater hat Demenz, ich möchte dem irgendwie nochmal nah sein. Und dann ist man so erschrocken darüber, dass er es vergessen hat. Also es war für mich so, welchen Teil von Demenz habe ich denn jetzt irgendwie immer noch nicht verstanden? Und ich glaube, ich musste mir selber wie so erzählen oder nochmal erfahren, dass es da keine Selektion gibt. Es ist nicht, die guten Sachen werden dann aber nicht vergessen oder so. Oder die besonders schwerwiegenden Sachen bleiben irgendwie im Gehirn. Nein, es ist einfach weg. Alles. So.
Es gibt einen Moment, da kommt es zu so einer Art kleinen Aussprache zwischen euch beiden und er sagt selber, er glaubt, er habe sich in seiner Rolle als Vater, Stichwort solitär spielend, Kaffee trinkend, verschwindend im Arbeitszimmer, zu oft verpisst, wie er sagt. Das scheint für ihn fast leicht über die Lippen zu kommen, für dich aber irgendwie relativ schwer anzunehmen oder wie war das für dich?
Ja, ich fand das irgendwie so krass, weil ich weiß, in dem Moment hat mich das total so getoucht, aber ich wollte da so ganz schnell drüber weg. Weil eigentlich hat er mir dann, er hat es gesagt, das, worauf ich so die ganze Zeit hinaus wollte. Und als er es dann gesagt hat, war so, nee, ist nicht schlimm. Ich will nicht, dass du dich jetzt schlecht fühlst. Ich will nicht, dass du irgendwas bereust. Ich will nicht, dass wir jetzt eigentlich diese ganzen Momente, die wir nicht miteinander hatten, einmal benennen müssen oder sowas. Und das ist ja auch das gleiche Gespräch, wo er quasi einmal sagt, das sind sehr seltene Momente, aber wo er einmal selber sagt, ah scheiße, mit der Demenz, so dass ich das jetzt vergessen habe, wo er selber, ne? Und das ist so der gleiche, ich wollte ihm als Tochter jetzt einfach kein schlechtes Gefühl geben. So. Mhm. Mhm.
Goodbye Stranger, wie wir uns von unseren Vätern verabschieden, haben Sie vielleicht in der Deutschlandfunksendung Mikrokosmos gehört oder als Podcast ist es Ihnen vielleicht begegnet. Es geht um die Väter und deren Verschwinden im Leben der beiden Macher dieses Podcastes, Felicitas Stillecke und Konrad Rodenberg. Konrad, dass dein Vater Hubert aus deinem Leben verschwindet, dieser Prozess, der hat schon sehr früh begonnen. Du hast es vorhin gesagt, es gab eine Trennung, dann war er irgendwie noch da, dann gab es sozusagen so ein bisschen Geburtstage und ich würde mal, so hat sich's angehört, sagen Orga im weiteren Sinne, ja. Orga funktionaler Kontakt. Ja. Und jetzt im Rahmen dieses Podcastes, nachdem das einfach sich so ausgedünnt hatte und er quasi wirklich verschwunden war, hast du noch mal ein bisschen Spurensuche betrieben. Und da gibt es auch einen Ausschnitt, den du einbringst aus deiner Kindheit.
Meine Mama, mein Bruder und ich sitzen im Esszimmer vom Haus meiner Oma in Bremen. Vor mir auf dem Tisch steht eine dieser Kristallglasschalen, gefüllt mit Sahneeis. Ich spiele damit, wie sich mein grünes Kuschelnilpferd in dem Löffel spiegelt. Ich bin versunken in diese Spiegelung, als mich plötzlich dieser Ruf knallhart zurück in die Realität holt. Diese akustische Spur von meinem Vater hat sich bei mir total eingeprägt. Die Ermahnung, die ich unter dem Geräusch des Autofokus vom Video 8 Camcorder kaum hörbar nur mit einem leisen Ups beantworte und das Stofftier sofort wegpacke.
Langsam, Konrad.
Da ist mein circa 8-jähriges Ich verunsichert. Und ich merke, wie ich damals kein Gegengewicht hatte zu dieser Härte. Natürlich muss ich die Namen meiner Kinder auch so manches Mal in einem ernsteren Ton auspacken, wenn die gerade gar nicht klarkommen oder so. Aber wie schlimm wäre es, wenn das am Ende das Einzige ist, was sie von mir noch haben?
Bist du fertig jetzt mit dem Film, oder? Nee, mach aus. Denn.
Du sagst es selbst, diese Härte, ich finde, es klingt auch ganz schön hart. Ist es wirklich eine, wie du es auch schilderst, zentrale Erinnerung an deinen Vater? Oder hast du das einfach dadurch, dass es dokumentiert ist, so häufig schon gesehen und
genau, es ist, glaube ich, sticht deswegen ein bisschen heraus, weil es eben festgehalten und dokumentiert ist. Ja, also es ist jetzt nicht irgendwie so total monolithisch, so die eine große Erinnerung. Sondern es war eher so, dass eben nochmal anschauen und anhören, ich wirklich dann so gemerkt habe, ach krass, also das ist mir so, das habe ich so konserviert und das ist noch da und ja, schade, dass das irgendwie so eine der wenigen Sachen ist. Ja.
Mhm. Und ihr wart dann auch auf Spurensuche in der Kneipe, das hattest du vorhin schon angedeutet. Wie war das, diesen Ort da zu besuchen? Kneipe in Berlin hier, zum Dortmunder oder so?
Genau, ja, zum Dortmunder in Berlin-Schmargendorf. Der Ort, also der verschwinde Ort, glaube ich, so für meinen Vater, wo er irgendwie hin ist und sich auch Rat geholt hat und so. Naja, das war war nicht leicht, da reinzugehen tatsächlich. Also ich glaube, man hört es nachher gar nicht so sehr, weil wir haben es irgendwie anders dann zusammengebaut. Aber ich hatte da schon ganz schön große Widerstände. Das war so ein Schlawenzeln da so drumherum und so, ah, was trinkt man denn da jetzt? Für mich war total klar, ich kann da jetzt nicht reingehen und ein Bier trinken. Nachher habe ich mich dann doch noch auf einen Radler eingelassen, nach der Fassbrause. Aber die Fassbrause habe ich als Kind da schon, wenn ich so 2-3 Mal, glaube ich, so da war, zu mir genommen. So, da bin ich auch, bevor das auch mit der Trennung losging, bin ich da schon so ein bisschen in diese Sphäre meines Vaters eingetaucht, mal so zwischendrin. Aber ja. Ansonsten war das eher so ein ganz anderer Ort und hatte so eine große Schranke.
Hm. Hast du verstanden, was er da wollte? Also ich meine, wenn der Vater in der Kneipe verschwindet, eher als dass er bei der Familie ist, dann kann man das ja auch sehr unterschiedlich lesen, als Desinteresse, als Überforderung, als Flucht, auch aus verschiedenen Gründen möglich natürlich. Was ist dir da begegnet?
Naja, das Interessante war natürlich, dass wir jetzt Jahre später da waren und wir die ganze Zeit so abgeglichen haben. Und ich glaube, vor allem Felicitas, du hast ja gesagt so, naja, ist doch eigentlich ganz nett hier und so. Und ich immer so, ja, schon, aber das ist ja jetzt eh alles ganz anders. Und irgendwie, ich glaube, ich wollte so ein bisschen das da blöd finden, ganz ehrlich gesagt, weil das war einfach wirklich so ein Ort. Also wenn ich jetzt den Ort personifiziere, dann hat er mir meinen Vater ein bisschen weggenommen. Was natürlich Quatsch ist, der hat ja keine Handlungsfähigkeit in dem Sinne, sondern mein Vater hat den aufgesucht und war eben dann nicht bei uns, sondern ist dann irgendwie abends, das erinnert mein Bruder zum Beispiel noch, irgendwie öfter mal auch mit einer ordentlichen Fahne nach Hause und hat irgendwie mein Bruder dann versucht zu bearbeiten hin zu so diesem, ja, wenn dann die Trennung kommt, so dann, ich nehme dich dann mit und dein Bruder bleibt hier bei der Mutter. So. Das war nämlich auch noch eine Sache, die da, ja, einfach, die ich auch sehr, sehr bearbeiten musste jetzt in dem ganzen Prozess oder auch vorher, als dann klar war, okay, mein Vater ist tot. Ich wusste nichts, dass er irgendwie Krebs hat, dass er sterben würde und es gab einfach gar keinen Kontakt mehr davor. Er hat es eben nicht geschafft, würde ich heute sagen, nochmal den Kontakt zu mir und meinem Bruder aufzunehmen, um da irgendwas zu klären. Aber ich glaube, das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt. Also ich glaube, was wir uns auch in dem Projekt ganz stark erstmal versucht haben oder auch geschafft haben zu erarbeiten, ist so ein Recht auf Wut. Das hatte ich, glaube ich, irgendwie mir gar nicht so eingestanden vorher. Und das war ganz, ganz wichtig.
Und du hast das geschildert, der Kontakt war lange abgerissen. Euer Vater hat euch nicht über seine Erkrankung, Krebs informiert. Und dann erhaltet ihr die Nachricht, er ist tot. Und ihr seid als sozusagen Nachfolgegeneration dann mit der Beerdigung beschäftigt. Und du und dein Bruder seid mitten im Studium und entscheidet euch dann dafür, ein staatlich subventioniertes Programm zu nutzen, mit einem Billigbestatter die Asche deines Vaters in der Schweiz anonym verstreuen zu lassen. Das klingt Billigbestatter, da schluckt man. Felicitas, die ging es auch so, oder?
Ja, absolut.
Man fragt sich, okay, keine Kohle, Studenten, kein Problem, klar, kann ich verstehen, aber war da auch ein bisschen Wut dabei?
Ja, bestimmt. Also Wut oder eben totales Riesenfragezeichen. Was machen wir denn damit? Und wir waren halt wirklich innerhalb von wenigen Tagen mit der Aufgabe vertraut, irgendeine Lösung zu finden. Und das war natürlich irgendwie schon noch Gefühlschaos und also ja, Überforderung. Was machen wir jetzt damit? Ich glaube, bei meinem Bruder war das auch noch fast ein bisschen deutlicher, als es dann um die Frage ging, ja, Erbe, antreten oder nicht. Wir haben uns da irgendwie sowieso jetzt nichts groß ausgemalt. Dafür gab es tatsächlich aber einfach auch gar keinen Anlass. Und mein Bruder zum Beispiel hat einfach gesagt, nee, das will er gar nichts von haben, selbst wenn es da was gäbe. Und das hatte aber natürlich auch damit zu tun, wie viel Verantwortung übernimmt man noch dafür, weitere Dinge zu klären, wenn wir jetzt dann eben ja das Erbe angenommen hätten. Und das war dann relativ klar, dass wir das auch irgendwie gar nicht so können.
Ihr seid dann auch in der Wohnung deines Vaters nochmal und könnt da einmal noch sozusagen reingucken vorher, was ja wahrscheinlich auch ein ganz, also ich weiß gar nicht, überfordernder Moment wahrscheinlich war, den lange abwesenden Vater zu Hause zu besuchen, nachdem er verstorben ist.
Mhm. Ja, es ist interessant, dass du sagst, ihn zu Hause zu besuchen, weil auf eine Art ist es ja der Versuch, das vielleicht zu tun, oder vielleicht frage ich mich gerade, oder ihn dort vor Ort zu suchen. Und das war natürlich definitiv eine krasse Spurensuche. Ne? Da waren so Sachen, weiß ich, irgendwelche so Bilder an der Wand und ja, Sachen, die mir irgendwie neu waren, also irgendwelche Buddha-Statuen oder sowas, Buddha, ja? Ja. Wo ich so dachte, okay, krass, interessant, ich habe keine Ahnung, was die für den bedeutet haben, ob es wirklich was mit einer religiösen Suche oder was gefunden zu tun hat oder was auch immer. Ich wusste es einfach nicht. Also interessant war natürlich, sowas zu finden, was ich auch von früher kannte. Also weiß ich, da gab es so ein Holzschiff, mit dem ich früher immer spielen wollte und nicht sollte. Und aber natürlich auch so ein Fund wie dann das in einem Stapel von so Unterlagen versteckte Foto von mir und meinem Bruder, ne? Was mir gezeigt hat, wir waren für ihn nicht egal oder sowas. Und das hat aber natürlich noch mehr Fragen aufgeworfen. Warum stand das jetzt nicht auf dem Schränkchen? Warum so versteckt? Und es ist immer dieser Versuch in diese Psyche, in diesen Kopf und in die Seele. Mhm. Dieses Menschens da einzudringen, von dem ich einfach so wenig wusste.
Und bei eurer ganzen Suche gelingt euch etwas, was man jetzt erstmal für unmöglich halten würde, nämlich ihr findet diesen Billigbestatter nochmal, das war jetzt nicht so schwer, aber ihr findet auch den Ort, wo die Asche deines Vaters verstreut sein soll, in der Schweiz. Wir hören jetzt nochmal ganz kurz einen kleinen Ausschnitt aus dieser Sequenz, da sie auch einiges darüber erzählt, wie ihr das alles angegangen seid. Man hört dich, Konrad, wie du einen Brief an ihn formuliert hast, den du dort vorträgst, was dich sehr bewegt, was ich sehr gut verstehen kann. Aber man hört euch beide auch immer wieder im Krieg der Sterne-Dialog. Vater und Sohn, Luke und Anakin Skywalker alias Darth Vader, frei nach George Lucas.
Warum du nicht die Kraft aufbringen konntest, uns, mich, irgendwie noch einmal an dich heranzulassen, werde ich wohl nie wissen. Aber sich so ungeliebt und abgelehnt zu fühlen, tut verdammt weh.
Hab ich dir die Hand abgehackt? Oh Gott.
Und ich weiß, dass ich genau das aus unserer Geschichte mitnehmen möchte. Dass ich, egal was passiert, versuchen muss, meinen Kindern ein Vater zu bleiben.
Es gibt keinen Kommen. Zwing mich nicht, dich zu töten. Luke, du hast noch gar nicht begriffen, wie wichtig du bist. Du hast gerade erst begonnen, deine Kräfte zu entdecken.
Wie schwierig, holprig, lustig, kompliziert oder langweilig ich auch immer in ihren Augen im Laufe der Zeit erscheinen mag.
Irgendjemand hat dir nie erzählt, was mit deinem Vater wirklich passiert ist.
Er hat mir genug erzählt. Er hat mir gesagt, dass sie ihn umgebracht haben.
Ich will, dass sie sich später nicht fragen müssen, wer ihr Vater eigentlich war.
Ich bin dein Vater.
Und ob er sie eigentlich geliebt hat.
Konrad, wir haben gerade einen ziemlich eindrücklichen Ton gehört. Du bist selbst Vater, zwei Kinder hast du und das ist natürlich die große Frage. Ne? Was nimmst du mit jetzt in deiner Vaterrolle? Wie machst du es mit deinen Kindern? Mhm. Was hast du dir da vorgenommen? Du hast ein bisschen was erzählt schon.
Ja, es anders zu machen. Surprise. Das ist irgendwie echt schwer zu sagen, aber ich glaube tatsächlich, dass auch so im Kontext des ganzen Projektes und dieser Suche das schon ein extrem, extrem wichtiger und irgendwie so Katalysator-Moment war, dass wir dort hingegangen sind und ich versucht habe, meinem Vater in Abwesenheit was nochmal zu sagen. Weil klar, im Endeffekt sage ich es einfach mir. Und dass es dann da ganz stark um meine Kinder und meine Rolle als Vater geht, das ist gar nicht so überraschend, glaube ich. Weil ich natürlich mit der Aufgabe mich konfrontiert sehe, da irgendwie was draus zu machen mit dieser Lücke, die es da so gab.
Aber was fällt dir da am ehesten ein?
Das vielleicht so klingt dann so einfach, aber das haben wir, glaube ich, auch festgestellt. Manchmal sind die so die am einfachsten klingendsten Dinge, gerade wenn es so emotionale Themen sind, die wichtigsten. Einfach mehr da sein, mehr teilen, mehr mitbekommen, mehr Geduld, auch wenn das natürlich schwer ist. Aber ja, ich glaube, das sind so die Dinge.
Und wie liegt sich das, dieser abwesende Vater oder dieser verpasste Vater, zumindest in deiner Vergangenheit, hat der dich irgendwie beeinflusst bei deiner Überlegung, ich möchte Eltern sein, ja oder nein?
Könnte man jetzt wahrscheinlich richtig küchenpsychologisch ganz tief eintauchen. Ich denke ja, es gibt eben eine Lücke, die man so für sich irgendwie schließen muss. Aber es gibt eigentlich jetzt keinen, ich sag ja auch irgendwann zu Konrad, ich beneide dich schon darum, dass du quasi jetzt ein besserer Vater sein kannst, als du hattest. Und dass ich dadurch, dass ich keine Kinder habe, jetzt erstmal gerade finde so, oh, voll scheiße, wie kann ich denn diese Challenge gewinnen jetzt? Wie kann ich denn jetzt meinem Vater sozusagen oder die nächste Generation irgendwie was Besseres bieten? Und habe dann aber für mich, habe mich eh auch so in letzter Zeit sehr viel mit Nichtmutterschaft oder vielleicht Mutterschaft oder überhaupt diesem ganzen Kosmos um Chosen Family oder so beschäftigt und gemerkt, okay, ich kann aber meine Väterschaft auch an andere Kinder weitergeben oder quasi in anderen Verbindungen. Ich muss jetzt nicht biologische Mutter sein, um selber ein besserer Vater zu sein oder ein anwesenderer Vater zu sein, als ich hatte.
Na, ein Thema ist ja aber auch in Deutschland Arbeit, ne? Dass das maßgeblich immer noch die Rolle des Mannes ist. Das ändert sich leicht. Also gerade Leute, also gibt es unterschiedliche Zahlen zu, dass Männer, selbst wenn sie dann sehr berufstätig sind, sich eigentlich sehr wünschen würden, eher zu reduzieren. Das ist dann aber vielleicht strukturell auch gar nicht immer möglich. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen machst du da? Arbeit ist ja schon auch ein Grund dafür zu sagen, der Vater ist weg oder emotional halb nur anwesend, weil gestresst und so.
Mhm. Dass ich zu tief blicke, wenn ich sage, halb anwesend, kann ich auch im Beruf sein mit einer halben Stelle.
Wow.
Kommt auf deinen Arbeitgeber an.
Ja, das ist bei mir tatsächlich möglich. Also das changiert und es gibt auch immer mal wieder andere Tätigkeiten oder so. Aber nee, ich kann da jetzt nur aus meiner Perspektive sprechen und ich finde das total gut, in der Situation sein zu können, ja, irgendwie auch mehr Zeit irgendwie paritätisch auch aufteilen zu können. Aber ja, so gesamtgesellschaftlich gesehen, nee, da ist noch viel zu tun, klar, auf jeden Fall.
Was ist denn euer Eindruck? Sind anwesende Väter überhaupt erwünscht? Also ich meine, man kann das natürlich alles immer so oder so erzählen, aber also, ne, ich meine, wenn sich der Vater dann zu Hause sehr einbringt, ihr habt euch ja sehr Gedanken gemacht zu dem Thema, ist das angesagt oder eher auch konfliktbeladen?
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, weil ich glaube, in den Familienkonstellationen oder in dem Gender-Modell meiner Eltern hätte das ja auch nur geclasht. Das war nicht vorgesehen. Das heißt, da musste er auch, also meine Mutter war halt ganz klassisch Hausfrau und da hätte das ja auch überhaupt nicht gepasst. Was soll der jetzt auch Hausmann sein? Das so, ne? Und ich glaube jetzt, ich meine, wir reden schon auch einfach über ein sehr queeres, offenes Berlin oder so. Ne? Das ist ja auch jetzt noch nicht überall irgendwie, hat sich das jetzt irgendwie schon so easy durchgesetzt. Oder es gibt immer noch einfach Berufsgruppen, in denen man jetzt nicht einfach auch Elternzeit so gleich, also das darf man auf dem Papier, aber ob man das jetzt, man hat dann schon vielleicht Nachteile und so. Ich überlege gerade irgendwie, ne? Jetzt hat man sich so viel mit der Lücke beschäftigt, aber so wenig mit dem, was wäre jetzt anders gewesen, wenn diese Lücke, wenn es die nicht gegeben hätte oder was wird dann, es wird andere Probleme geben, andere Auseinandersetzungen.
Andersrum gefragt, Väter, die vielleicht gar nicht so gerne anwesend sein wollen, Familienleben kann ja auch sehr anstrengend und fordernd sein, das ist ja kein Spaziergang, auf jeden Fall nicht immer. Wird es denen eher leicht gemacht, sich dann auch irgendwie zu verdrücken? Weil ist halt so. Ist halt kein großes Ding, wenn Vati erstmal die Zeitung liest am Sonntagmorgen.
Naja, ich weiß nicht, ich meine, du hast recht, es ist irgendwie sehr, jetzt, wir haben sehr so einen Blick aus einer sehr spezifischen Umgebung, sage ich mal. Und gesamtgesellschaftlich gesehen gibt es sicher auch sowas wie dieses Bild von dem zeitungslesenden Vati am Sonntagmorgen auch noch. Ja, gesamtgesellschaftlich, weiß nicht. Also so strukturell ist es immer noch sehr möglich, sich daraus zu ziehen. Aber ich glaube, also die Frage war ja eben, ist das denn erwünscht? Und ich glaube, dass die Kinder, ich weiß nicht, sich das schon wünschen. Und ja, wir haben jetzt die Gelegenheit, irgendwie so nach diesen Generationen, das auch wieder, also was heißt wieder, aber das eben auch, also dem gerecht zu werden eigentlich.
Ich kriege das jetzt nur noch mal eher so über viele, also mehrere meiner Freunde mit, die in Trennung sich befinden. Und ich glaube, früher war es ja einfach auch relativ klassisch. Also auch jetzt in dem Beispiel bei Konrad, da gab es halt einfach dieses, jedes zweite Wochenende war Vati dann da, ne? So. Und jetzt gibt es die Modelle, dass man das wirklich gleichberechtigt, 50-50 und Nest, wie heißt das, Nestmodell und Wechselmodell und sowas. Und da merke ich, dass es weniger daran liegt, dass die Väter das nicht wollen oder vielleicht auch die Frauen nicht wollen oder so, sondern dass das gesellschaftlich halt einfach immer noch schwieriger ist. Also so Halbzeit alleinerziehender Vater ist einfach gesellschaftlich strukturell noch nicht ganz so easy, wie man das vielleicht als weiblich gelesene Person hat.
Und nochmal zu euch ganz persönlich zurück. Hat diese ganze Suche es geschafft, dass ihr das Gefühl habt, ihr konntet einfach Frieden finden mit diesem Thema?
Definitiv, ja.
Ja, schon. Also wie gesagt, ich glaube, dieser Wiesenmoment da in der Schweiz, der war da schon sehr, sehr wichtig. Und also vor allem, weil ich mir da sagen konnte, okay, ich habe eigentlich keine Schulden mehr abzubezahlen oder so. Weil natürlich kam irgendwie, nachdem ich die Neuigkeit erhalten habe, ihr Vater ist gestorben, bitte kümmern Sie sich, gab es natürlich irgendwann so Fragen wie, habe ich das jetzt verpasst, was hätte ich machen können, hätte ich auf ihn zugehen müssen in all der Zeit oder so etwas. Und ja, schon sowas wie vielleicht die Frage nach einer Schuld, das nicht getan zu haben. Und die ist, also das haben wir wirklich durch. Diese Frage ist nicht mehr da und das finde ich sehr gut. Also nicht überraschend so, weil dafür hat mein Vater einfach seine Rolle irgendwie zu monothematisch gespielt und ich wünschte, er hätte das vielleicht irgendwie anders gemacht. Aber ja, das ist schade und ich konnte da jetzt irgendwie wütend drüber sein und das kann ich auch immer noch sein. Aber es ist eben so und ich hab da irgendwie nichts falsch gemacht oder so.
Liebe Felicitas, lieber Konrad, Spiel spielt eine Riesenrolle in diesem Podcast Goodbye Stranger, wie wir uns von unseren Vätern verabschieden. Man hört euch wirklich höchst amüsiert selber, albern, aber auch sehr bei der Sache alles Mögliche durchspielen. Vielleicht könnt ihr dieses Prinzip mal selber erklären. Das war Teil eurer Suche oder Teil der Selbstfindung. Wie würdet ihr das beschreiben?
Ich glaube, das ist einfach Teil von Konrads und meiner Kommunikation. Also es ist sozusagen, das haben wir uns nicht ausgedacht. Wir sind einfach relativ schnell einfach im Spielmodus. Wir können
einer legt los und der andere haut was drauf.
Ja, oder wir machen diesen Frequenzraum auf und sagen Väter, 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 Militärmann und dann gehst du durch die Welt und siehst überall Militärmänner. Also alles, was passiert, ist irgendwie eine Spieleinladung. Und wir wussten aber immer nicht, oder wir haben auch überfahrene Vögel gesammelt oder sowas. Immer wann haben wir so Vogelmatsch gefunden haben, dann haben wir gesagt, wow, okay, das ist irgendein Zeichen dafür. Wir wissen noch nicht genau, warum die Vögel fallen vom
Also
Himmel.
Ihr habt sozusagen alles aufgesogen und probiert, möglichst genau wahrzunehmen und euch vor die Augen zu halten.
Es hat schon eine Selektion. Ich weiß nicht, warum es Vogelmatsch war oder so. Aber
es wirkt, sagen wir mal, vorsichtig ausgedrückt, aus der Distanz etwas beliebig. Aber es scheint euch sehr zu erfüllen.
Ja,
deshalb möchte man natürlich wissen, wie läuft das? Wie macht man das?
Aber genau, ich glaube, diese anmutende Beliebigkeit ist vielleicht auch ein bisschen das Spiel. Und Selektion ist es natürlich. Also in diesem Prozess von, ey, guck mal hier und guck mal da. Und ich erzähle jetzt mal, also das regt mich jetzt an, aus meiner Familiengeschichte oder meiner Vatergeschichte was zu erzählen. Ist es natürlich ein Ping Pong, ein Hin und Her und ein Spielen und das, diese Selektion oder dann raufspringen auf gewisse Themen ist dann Teil von dem Spiel. Aber es geht auch so in die Richtung, dass wir das Spiel auch immer brauchten in dem ganzen Prozess. Also man hat das jetzt, glaube ich, auch gehört, diese Geschichte, ich sitze da auf der Wiese und lese meinem verstorbenen Vater dort, wo er sehr, sehr wahrscheinlich hingebracht wurde, ja, lese ich ihm einen Brief vor und das ist sehr emotional. Ich glaube, es gab auch durchaus Leute aus unserem näheren Umfeld, die gesagt haben, oh, das ist ein bisschen krass, dass ihr dann das, ihr macht es fast ein bisschen kaputt mit Star Wars, aber wir brauchen das auf eine Art. Vielleicht, weil wir es selber zu krass fanden, das so zu hören, aber weil dass dieses Spiel auch immer damit zu tun hatte, die kulturellen, popkulturellen Referenzen mit reinzuholen, die wir selber als Verbindungsglied haben und die auch für Leute, die es nachher hören, hoffentlich an Dockpunkte liefern.
Ich glaube, das Spiel heißt Füll die Lücke. Das heißt, wir sind als Lückenkinder sozusagen total erprobt darin zu sagen, warum ist jetzt die Person nicht da und denken uns Geschichten aus. Und wenn wir dann halt sagen, okay, da ist eine Lücke und dann kann man alles in diese Lücke reinfüllen und eine Geschichte kreieren.
Mhm. Und Freundschaft ist ganz wichtig. Also das bleibt am Ende eigentlich stehen, Freundschaft.
Ja.
Ja, und auch immer, also Freundschaft vor allem bei dieser Reise, bei diesem gemeinsamen ins Leben zurückblicken oder meinetwegen ja auch dann nach vorne irgendwann, aber das lasst ihr dann sehr als Ausrufezeichen stehen.
Ja, und Felicitas hat es vorhin eigentlich auch einmal schon so ähnlich angesprochen, also es ist auch ganz stark eine Suche danach, also wenn man jetzt so eine Väterlücke oder es kann ja auch eine Mutterlücke oder sonst was sein, wenn man das hat, dann ob das jetzt irgendwie ein spielerisches Erarbeiten ist oder auf eine andere Art und Weise, dann ist es doch irgendwie total schön, wenn man sich die Möglichkeit nimmt zu gucken, ja, wie kann man allein durch ein drüber sprechen und ein Teilen eben so eine Lücke auch schließen. Das heißt, wir haben es auch schon, glaube ich, ähnlich gesagt, also irgendwie selbst Väter sein, ja, füreinander in Freundschaft. Das war, glaube ich, auch wirklich was so rauskam.
Ich glaube, das ist das Neue an der Generation jetzt. Das so, also das Thema Freundschaft ist, also bei unseren beiden Vätern haben wir das nicht viel gefunden. Ne? Wir haben nicht viele Freunde oder Freundschaften oder so Bänder gefunden, die irgendwie stärker sind als Familie oder so oder als Arbeit. Ne?
Es war sehr schön, dass ihr bei uns wart.
Danke.
Ja, vielen Dank.
Goodbye Stranger. Wie wir uns von unseren Vätern verabschieden, Podcast von Felicitas Stillicke und Konrad Rodenberg, ist beim Deutschlandfunk erschienen, kriegen Sie überall, wo Sie Podcasts suchen, zum Beispiel in der DLF Audiothek App oder bei uns auf der Website oder wo auch immer. Sehr schön, dass ihr hier wart. Alles Gute für euch.
Danke.
Danke, gleichfalls.
In unserer zweiten Plus-1 Podcast-Folge in dieser Woche geht es um Katharina. Die verliert früh ihren Ehemann. Plötzlich ist sie alleinerziehend und ganz allein verantwortlich für ihren Sohn. Die neue Rolle verlangt ihr viel ab, denn Jon zieht sich erstmal nur zurück.
Ich habe einfach überlegt, was kann ich tun? Und ich habe einfach Situationen geschaffen. Also zum Beispiel habe ich ihn gebeten, mit mir auf den Friedhof zu gehen, um dort Pflanzen auf das Grab zu setzen. Also eher so mit dem Vorwand, so, ah, es ist so mühsam, kannst du mir helfen? Also Situationen zu schaffen, wo zumindest mal Raum ist für eine Frage oder wo ich ihn mal fragen kann, so, ja, was denkst du jetzt? Oder vermisst du deinen Vater oder wie geht's dir?
Wie es Katharina gelingt, die Verbindung zu ihrem Sohn wiederzufinden und ihn gleichzeitig loszulassen, erzählt sie bei Plus Eins. Eine Geschichte über den Wunsch, die eigene Familie zusammenzuhalten und die Kraft der Verdrängung. An dieser Stelle erstmal danke fürs Zuhören. Plus Eins ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Studiotechnik Malte Wiegert, Produktion Nikolaus Hansen, Moderation Utz Dräger. Machen Sie es gut. Bis bald.